Intensigrales Pferdetraining. Ein Thema, was in der Pferdewelt gerade polarisiert. Und ich bin sehr oft dazu gefragt worden, was meine Stellung dazu ist. Und da ich ungern über Dinge rede, von denen ich keine Ahnung habe, habe ich mich letztes Jahr kurzerhand dazu entschlossen, die Ausbildung zu machen. Und so stehe ich jetzt fast am Ende und durfte von Birte Heinsen, Daniela Maar, Veronika von Rorscheid, Julia Pönl und Anna Janscher lernen. Und Anna, du kennst sie vielleicht auch von Herz- und Hirn-Pferdetraining bei Instagram. Die ist heute im Podcast und wir besprechen über das tensegrale Training. Es ist ein langer Schnack geworden und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Reinhauen. Ja, hey und herzlich willkommen im Kernkompetenz-Pferd-Podcast, dem Podcast zur Pferdegesundheit. Wir gestalten ja alle jeden Tag die Pferdewelt unbewusst oder bewusst aktiv mit. In dieser Staffel findest du persönliche Möglichkeiten, jeden Tag die Pferdewelt bewusst ein bisschen gesünder zu gestalten. Auf eine Art und Weise, wie du es wahrscheinlich nicht gewohnt bist. Denn, um es in Albert Einsteins Worten zu sagen, Probleme kann man niemals mit demselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Ja, ich bin Dr. Veronika Klein, Fachtierärztin für Pferde, Chiropraktikerin, Trainerin und Gründerin von Kernkompetenz Pferd. Und gemeinsam mit dir wollen wir gemeinsam Pferdegesundheit neu denken und die Pferdewelt von innen heraus verändern. Und zwar mit fundiertem Fachwissen, praktischen Fähigkeiten für den Pferdealltag und ganz persönlicher Weiterentwicklung von uns selbst. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Lass uns loslegen. So, liebe Anna, ich freue mich riesig, dass wir quatschen können. Und wir haben schon im Vorfeld gesagt, mal gucken, wie lange diese Folge geht.
Wir werden unser Bestes geben.
Um uns auf den Punkt zu bringen, genau. Ansonsten verliert man sich gerne in Hölzchen zu Stöckchen. Und wir wollen halt über tensegrales Training sprechen. Denn ich habe ja mich dazu entschieden, letztes Jahr bei euch zu starten, in die Ausbildung zu gehen. Ehrlich gesagt auch aus dem Grund, weil ich so viele Anfragen bekommen habe. Sag doch mal was dazu. Was ist denn deine Meinung? Wie ist das denn medizinisch gesehen? Die einen sagen, es ist total haltlos, die anderen feiern es total hart. Und ich habe dann immer so gesagt, ja, ich habe da keine Ahnung von, also habe ich dazu auch keine Meinung. Ich bin erstmal per se neutral und offen und habe gesagt, wenn ich mich dazu äußern soll, dann möchte ich bitte verstehen, erstens, was genau dahinter steht, hinterm Konzept. Also nicht nur mal hören, sagen und über den dritten Schüler, der es irgendwo mal auf dem Lehrgang war, auf einem Instagram live zu sehen, sondern ich möchte das selber verstehen, das Konzept. Ich möchte es an meinem Pferd auch anwenden. Und ganz wichtig, das war mir auch nochmal so ein Bedürfnis, euch als Personen, die dahinter stehen, auch wirklich nicht mal so 5 Minuten sprechen, sondern wirklich auch tief kennenlernen, wie ihr mit den Pferden umgeht, wie ihr unterrichtet. Das war mir tatsächlich ein Bedürfnis, beides zu bekommen, das Fachliche und das Menschliche, bevor ich sage, jetzt gehe ich raus und sage da was zu. Und in der Zwischenzeit gab es ja auch einen Cavallo-Bericht und ich finde, da haben sehr viele Menschen positiv, aber auch sehr negativ drunter geschrieben, die ja am Ende das noch nie in der Hand gehabt haben. Und für mich, das ist eben mein Wertesystem, sage ich nichts zu Dingen, zu denen ich halt jetzt auch nicht die Erfahrung und das Fachwissen habe. Kann man jetzt negativ, positiv sehen, ist eben mein Ansatz. Und von daher würde ich sagen, starten wir einfach rein. Und die erste Frage ist natürlich für die, die damit noch gar keine Berührung hatten. Was ist denn jetzt tensegrales Training, Anna?
Also wir hatten das ja schon in unserem Live mal kurz angerissen. Und wir haben das für uns auch so benannt. Das ist vielleicht ganz kurz wichtig, weil viele sich über das Wort an sich schon aufregen, weil man tensegral bedeutet im Grunde genommen, es kommt aus diesem aus der Baubranche im Grunde genommen und bedeutet, dass etwas stabil und mobil gleichzeitig sein kann. Wir haben quasi feste Teile und bewegliche Teile, die das ganze System zusammenhalten und dadurch habe ich eine sehr große Fähigkeit im Körper, Energie aufzunehmen und abzugeben. Und da kommt auch dieses Biotensegrale her. Die meisten kennen das Wort Biomechanik und das ist ja sehr hebelbasiert noch aufgesprochen. Also, ne? Und wir haben das Biotensegrale und da setzen wir jetzt an. Und das ist eigentlich ein schönes System, um schnell Effekte im ganzen Körper zielen zu können, weil du einfach alles, was du in den Körper reingibst, passiert im gesamten Körper. Ich sage nicht, ich bewege den Oberarm und dann passiert im Unterarm XY, sondern ich bewege meinen Arm und das hat eine Auswirkung in den ganzen Körper. Und das ist natürlich gut, aber auch schlecht, weil ich alles Gute sehr schnell überall hinbringen kann, aber ich kann natürlich auch Probleme im ganzen Körper sofort wieder gespiegelt bekommen. So, und wir haben es so genannt, weil es einfach so allumfassend ist. Wir hätten es auch, keine Ahnung, grüne Ampelreiten nennen können oder was weiß ich was. Es hat uns einfach gefallen. Und wir setzen eben das Ganze so ein bisschen vor jedwede Art von Training. Also im Grunde genommen ist es für uns das, was wir möchten, um überhaupt ein Pferd so in der Lage zu haben, dass es das leisten kann, was der Mensch möchte. Heißt eine Grundtragfähigkeit, eine Fähigkeit, dass das Pferd sich aufspannen kann, eine Grundfähigkeit, dass es einen Reiter tragen kann, sich selber vorher erstmal tragen kann, dass es korrekt auf Druck reagiert. Und das sind eigentlich im Grunde genommen viele Dinge, die in vielen Reitweisen auch so gemacht werden. Und deswegen hört man das ja auch oft, naja, aber die Übung kenne ich schon von woanders her. Ja, wir haben ja auch nicht das jetzt völlig das Rad neu erfunden, es ist immer noch ein Pferd. Also es gibt begrenzte Möglichkeiten, mit vier Hufen zu arbeiten, das ist halt einfach so. Und was wir tun ist, wir schauen uns den Körper erstmal einmal an, schauen uns die Bewegung an und dann schauen wir, was braucht dieser Körper, um überhaupt in der Lage zu sein, geritten zu werden oder eine Kreislinie zu laufen. Das heißt, es steht eigentlich vor allem anderen Training, was wir machen können unter dem Sattel. Und heißt aber eben nicht, dass das nicht dorthin führen soll. Also sprich, was will ich machen, wenn ich jetzt ein Pferd bekomme, auch wenn ein neuer Schüler zu mir kommt, dann schauen wir uns die Pferde gerne einmal an, ohne Reiter. Einfach mal, was tut das Pferd alleine und wo sehe ich schon Marker, die werden, egal was ich für eine Reitweise mache, egal was ich für eine Übung machen werde, die werden verhindern, dass das Pferd das gesund erhaltend leisten kann, dann mache ich den Körper soweit frei, schaue, dass er soweit in die Bewegung finden kann, dass er ein Körpergefühl wiederfindet und dann kann ich anfangen mit Übungen und mit Training an sich.
Ja, für mich ist es auch so ein Lückenschließer gewesen in meinem Kopf oder in meinem Reha-Training, weil ich habe ja Physiotherapie und Chiro gelernt. Und zum Beispiel das Freimachen des Gewebes, dass es das kann, was ich auch von dem Pferd erwarte, ist ja per se das, was ich als Therapeut, wenn ich als Chiro oder Physio hinkomme, das ist mein Ziel. Das heißt, wenn eine Verspannung da ist, das ist der Verhinderer, den löse ich quasi, damit das Pferd das machen kann, was der Besitzer mit dem Pferd nun tun möchte. Ob das jetzt Bodenarbeit, Freiheitsdressur oder Kutschefahren ist, ist mir ja als Therapeut per se erstmal vollkommen Latte. Natürlich haben verschiedene Reitweisen oder Trainingsarten unterschiedliche Verhinderer, die dadurch ausgelöst werden. Das kann ich schon korrelieren. Und für mich war das tensegrale Training dann so dieser Zwischenschritt, weil als Therapeut werde ich gerufen alle 3 Monate, alle 6 Monate. Und natürlich ist es relativ frustrierend, weil ja, ich kriege das Pferd kurz besser. Und da meistens, wenn da nicht grundsätzlich die Haltung verändert worden ist, weil das Pferd eben nicht mehr 23 Stunden in der Box steht oder der Sattel geändert worden ist, weil der eben gedrückt hat oder ich das Training mich selbst auch im Sitz, vielleicht hatte ich ja auch eine Blockade verändert. Also ich muss ja dazwischen, in diesen 6 Monaten muss ja grundsätzlich was verändert worden sein, verbessert worden sein, damit meine Anwendung, meine Behandlung dann auch nachhaltigen Effekt hat. Und das kriege ich als Therapeut teils schlechthin, weil es ist ein Lebewesen, es ist ein dynamisches Geschehen, es ist ja eine Partnerschaft, das gehören ja auch 2 dazu und wir sind halt nicht alle erleuchtete Pferdemenschen, sondern wir sind auf einem Weg. Und für mich war das dann so, dass ich gesagt habe, so, und dann klar habe ich denen so ein bisschen Hausaufgaben an die Hand gegeben im Stand. Aber erstens wird es nicht so regelmäßig durchgeführt, weil man putzt und der Zeitplan hängt ja auch irgendwie. Und ich finde jetzt, wenn das ins Training eingearbeitet wird, also diese Verhinderer auszuschalten oder ne, zu verbessern und wir das 3 bis 4 Mal die Woche vor dem Training oder quasi statt jetzt ne, reinsetzen. Dann habe ich bemerkt, dass die Leute das sehr regelmäßig machen. Ich mache es ja jetzt selber auch, dass ich quasi mein Pferd immer, bevor ich reite oder longiere, eben tensegrale Anteile reinbaue, dass ich quasi, oder wenn ich mit meinem Pferd einen Spaziergang im Wald mache, dann mache ich diese Übung. Was dazu führt, selbst bei mir, obwohl ich ja Therapeut bin und das ja selbst jeden Tag mache, ich stelle mich selten hin und behandle mein Pferd 45 Minuten durch, aber ich bewege es ja jeden Tag. Das heißt, jetzt habe ich diese Arbeit, diese Verhinderer zu verbessern, auszuschalten, in mein tägliches Training integriert. Und das hat für mich einen nachhaltigen Effekt. Und ich sehe das bei so vielen Reha-Pferden. Und da müssen wir ja auch nicht das tensegrale Training von A bis Z machen, sondern diese kleinen Startdinge, über die wir auch gleich sicherlich noch sprechen werden. Wenn nur die beim Führen des Pferdes integriert werden, dann war für mich der Effekt hinten raus so riesig, weil quasi wir nennen es einmal so der Laie, ne, weil das ja auch immer so ein bisschen in die Kritik gerät, aber dass der Laie physiotherapeutische Lösungsarbeit in sein tägliches Training eingearbeitet hat. Und das eben nicht einmal in der Woche 45 Minuten und auch nicht einmal im Monat und auch nicht nur alle 6 Monate, sondern 3 bis 4 Mal die Woche, vielleicht sogar 5 Mal die Woche, einfach so im Alltag als Routine integriert hat. Und das macht dann einen nachhaltigen Unterschied. Und wie man es dann nennt, weil sich so ein paar Leute an diesem Begriff stoßen, ist mir persönlich tatsächlich inzwischen Bums. Aber das war mein Lückenschließer zwischen ich komme als Therapeut und ich komme als Trainer. Und dazwischen habe ich irgendwie diese Lücke, weil der Trainer, der hat Verhinderer im Pferd und kommt irgendwie nicht vorwärts. Und der Therapeut, der die Verhinderer wettmacht, der kommt zu selten und ist nicht in der täglichen Arbeit drin. Und für mich war das so ein Schließen von zwei Sachen.
Und weißt du, was schön ist? Im Grunde genommen ist das, du hast jetzt den Trainer und den Therapeuten. Und ich weiß ja aber, dass auch in deiner Arbeit ganz klar der Besitzer im Fokus steht. Und das ist genau der, der zwischen diesen beiden Dingen steht. Und der kann diese Dinge tun. Und ich finde, da dieser Übertrag, den du da gerade gesagt hast, das ist genau, ich nehme jetzt das Wort, Neuromodulation, weil das uns ja oft auch, weiß nicht, so hingeworfen wird. Und genau das ist es ja auch, weil das eine ist auch, wenn der Therapeut etwas löst oder etwas verändert im Körper, dann sehen wir ganz oft, dass der Übertrag in die Wahrnehmung vom Körper, also dass das Pferd diese neue Bewegung aber noch gar nicht kennt sozusagen. Das heißt, die wird nicht einfach automatisch integriert und ab jetzt bewegt sich das Pferd anders, sondern das hast du ja beim Menschen auch oft. Wenn ich meinen Arm nicht mehr heben konnte, und jetzt kommt der Therapeut und ich könnte ihn wieder heben, ist mein Körper ja noch in dem alten Bewegungsmuster. Das heißt, er wird automatisiert nur die alte Bewegung bis zu, keine Ahnung, 20 Grad halt vielleicht machen. Das heißt, es wird wieder zu dem ursprünglichen Problem kommen. Und was wir da tun, ist ja nichts anderes, als dem Pferd auch immer wieder zu zeigen, schau mal, es ist jetzt möglich, mach's auch. Schau mal, du kannst dahin, geh da auch hin. Und ein anderer ganz wichtiger Punkt, finde ich, nämlich auch, ist für mich auch, gehört auch zu dieser Neuromodulation dazu, beim Besitzer. Weil ganz viele Leute, dadurch, dass sie an ihrem Pferd dran sind, fühlen und überhaupt erstmal spüren, wie fühlt sich eine Struktur an, die nicht final loslassen kann. Wie fühlt sich eine verkrampfte, verspannte, zu kurze, verklebte Struktur an? Und wie fühlt sich's an, wenn das Pferd wirklich loslassen kann? Das macht manchmal so, also nicht nur manchmal, das macht nachhaltig so eine Veränderung auch im Reiten, weil die Leute ganz anders aufpassen, was in dem Pferd passiert. Ich habe jetzt auch zum Beispiel wieder eine Gruppe und da ist immer am Anfang das, ja, wenn ich, der macht gar nicht den Kopf da und dorthin. Ich so, das ist nicht unser Thema. Es fängt nicht damit an, dass der Kopf auf den Boden geht, sondern es ist viel wichtiger, reinzuspüren. Erstens, passiert in der Struktur irgendwas? Lässt das Pferd, siehst du irgendwelche Entspannungszeichen? Siehst du, dass sich der Blick verändert, dass das Gesicht weicher wird, dass die Nüstern entspannen, dass das Ohr sich anders bewegt. Na, also diese ganze Liste. Und dadurch, dass sich die Leute auch damit so beschäftigen, kriegen die ein komplett anderes Verhältnis auch zu ihrem Pferd. Und auch zu den Strukturen des Pferdes. Und dann durch dieses Wissen auch, was passiert da eigentlich, auch ein ganz anderes Verständnis für ihr Reiten. Und Wissen macht so krass was mit dem Verhalten dann. Also du reitest, wenn du etwas wirklich verstanden hast, du bist vielleicht nicht technisch gleich besser, aber durch das andere Bild, was du im Kopf hast, durch ein anderes Verständnis, wirst du anders reiten auch. Das ist ein schöner Side-Effekt, finde ich.
Das ist mir tatsächlich auch so gegangen, weil wir dann auch viel mit Druck quasi, ne? Und da können wir auch gleich nochmal, wie viel Druck und was das Pferd zeigt, da hast du ja schon angefangen. Aber ich saß halt auf dem Pferd und habe meine Schenkel, meinen Schenkeldruck, den ich ja jetzt seit 35 Jahren nun mal anwende, einfach nochmal anders im Gespür hatte, wo ich so dachte, okay, so mache ich, würde ich es mit der Hand machen. Dieser, also man reitet bewusst anders, ja. Genau. Nicht anders im Sinne, dass ich meinen Schenkeldruck jetzt nicht mehr oder anders einsetze, sondern einfach bewusster mit dieser Berührung umgehe. Das definitiv. Das ist mir ganz extrem aufgefallen, dass ich da einfach nochmal, dass ich auch gedacht habe, eine halbe Parade ist ja das, was wir vom Boden tun. Aber ich fühle die halbe Parade jetzt nochmal anders, weil die, und mir ist natürlich bewusst, was eine halbe Parade, ich unterrichte das ja auch ewig. Und trotzdem war das bei mir nochmal so ein Aha, dass ich gedacht habe, ach ja, krass, so machen wir das auch vom Boden, so fühlt sich das vom Boden, so fühlt sich das von oben an. Also es ist irgendwie nochmal eine andere Perspektive auf genau das Gleiche, sodass man ein bisschen feinfühliger wird. Das war für mich auch nochmal so ein krasser Moment, dass ich das gemerkt habe. Und weil du gerade bei diesen Zeichen gekommen bist, war ja auch eine Frage, und das ist so eine allgemeine Frage, finde ich, in der Pferdewelt, die auch sehr häufig gestellt wird, wie erkenne ich denn, dass ich auf dem richtigen Weg bin und auf dem falschen Weg bin? Und meine Antwort darauf ist immer, dein Pferd ist dein Kompass. Und jetzt müssen wir Feedback-Schleifen einbauen. Das ist ja das, was wir im Trainingskurs auch ganz viel machen. Und ich mag ja messbare Werte. Das heißt, wir haben dann den Puls und die Atemfrequenz und den Body-Condition-Score als Mark oder auch das Schmerzgesicht fotografieren, vorher, hinterher, mittendrin, Seitenfotos. Und zwar so, wie das Pferd sich hinstellen möchte und nicht, wie ich es hin positioniere und solche Sachen. Aber diese Feedback-Schleifen brauche ich ja, um zu erkennen, egal was ich mache, also egal welche Anwendungen, Wellness-Anwendungen, Trainingsmethoden, Sattel, egal was, dein Pferd ist ja immer dein Kompass. Das Pferd hat immer das letzte und das erste Wort am besten. Und dann kannst du ja machen, was die Leute dir erzählen und kannst dir an deinem Pferd ablesen, passt das für mein Pferd in dieser Konstellation jetzt gerade, weil auch nicht für jedes Pferd passt ja das Gleiche. Aber starten wir mal, wenn ich jetzt mit diesem Training starten möchte, welche Marker würdest du anschauen, wenn ich sage, ich bin jetzt auf dem richtigen Weg?
Also grundsätzlich finde ich einfach die Art und Weise, wie sich dein Pferd, und das meine ich jetzt nicht jeden Tag, ne? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel an eine, aber grundsätzlich, wie ist mein Pferd mit mir? Also ist es jetzt, sieht mich der und haut schon ab? Und das meinte ich mit nicht jeden Tag, weil natürlich, wenn ich an ein Thema drangehe, was für das Pferd nicht so angenehm ist, ja, kann das natürlich sein, dass es am nächsten Tag sich vielleicht nicht wie Hand zu mir dreht und auf mich zugaloppiert kommt, sondern erstmal vielleicht an der Heuraufe stehen bleibt und sich denkt, oh, schauen wir mal, ob das jetzt heute wirklich sein muss. Das finde ich jetzt überhaupt nicht dramatisch, weil da sind wir genau wieder in dieser Einhorn-Pony-Pups-Erwartungshaltung. Ich finde nicht, dass dein Pferd jeden Tag wie Hand auf dich zukommen muss, aber es ist ja ein Unterschied, ob ich merke, dass ich eigentlich schon mal 20 Minuten mehr einplanen muss, weil mein Pferd definitiv vor mir weglaufen wird und eigentlich alles versuchen wird, um nicht mit mir arbeiten zu müssen. Oder sich in der Box schon umdreht und mir nur den Hintern zudreht. Also das sind schon Marker, die ich finde, die dürfen sich und müssen sich zumindest mittelfristig in eine gute Richtung entwickeln. Und ich muss sagen, meiner Erfahrung nach, und ich habe ja jetzt viele Reha-Pferde, die auch Themen, wirklich Themen mitbringen. Und die sind nicht immer so begeistert am Anfang davon. Ja, die sind oft in super starker Schutzspannung auch. Aber sehr schnell, ich habe eigentlich noch nie ein Pferd gehabt, das gesagt hätte, mit dir will ich gar nichts zu tun haben und ich muss mich jeden Tag überlegen, wie ich den einfange. Sondern eigentlich werden die alle sehr, wenn die verstehen, was ich mache und spüren, und das finde ich ganz wichtig, merken, das tut mir gut. Dann sind die oft sehr, sehr bereit, auch mit mir an diesen Themen, mit mir an diese Themen und in diese unangenehmen Bereiche reinzugehen. Und die wenden sich nicht permanent ab von mir, sondern die kommen. Ja? Und wie gesagt, die Erwartungshaltung, der muss jeden Tag wie Hand auf mich zukommen, nein. Aber das Grundsätzliche, und da hat eine Kundin von mir, die hat das sehr schön formuliert, die gesagt, dieses Wort wirklich ist es, möchte das Pferd wirklich mit mir arbeiten? Weil es gibt so viele Pferde, die bleiben einfach stehen und lassen das über sich ergehen. Das trotzdem nicht. Oder die kommen, weil ich im Leckerli reinschiebe oder sowas. Ja? Das muss sich aber jeder selber hinterfragen. Und das kann jeder, wenn man sich diese wirklich Frage stellt. Nicht immer das Schönste, aber ich finde es halt schon, das ist in eurer Verantwortung. Da kann das Training nichts dafür. Das müsst ihr euch halt dann einfach fragen. Das nächste wäre tatsächlich, ich sage meinen Leuten immer am Anfang eben diese Fotos. Ich finde sogar noch besser, sie filmen das Ganze auch und diese regelmäßige auch Überprüfung von außen sich zu filmen, weil man hat oft ein Gefühl und man ist schon so in diesem Kreislauf, mein Pferd und ich und und wenn man sich das aus der Situation herausgenommen nochmal anschaut, dann merkt man ganz oft, oh, das hat sich ganz anders angefühlt. Ich sehe ganz andere, ich mache ganz andere Dinge, als ich gedacht habe, dass ich tue. Was macht meine Hand da oben eigentlich? Und das finde ich total wertvoll, sich immer wieder selber in kleinen Sequenzen anzuschauen, auch filmisch. Ja. Und was ich genauso schlimm finde wie, das Pferd zeigt nach und nach mehr Abwehrverhalten, was man ja klassisch, sag ich mal, recht oft hat im Training, dass man merkt, ah, das Pferd fängt dann an, beim Satteln das und das zu machen. Das Pferd fängt an zu bocken beim Reiten oder sowas. Das ist ja der oft leider sehr klassische Verlauf, dass etwas sukzessive schlechter wird. Ich finde aber auch, es sollte, und das sehe ich schon öfter, weil wir auch mit Druck arbeiten und mit diesem Entspannen, dass die Leute kein wirkliches Gefühl dafür haben, was Entspannung ist und was ein erlerntes Kopftief zum Beispiel ist.
Mhm.
Pferde dann halt schon so erlernen.
Klassisch konditioniert quasi.
Genau. Mhm. Den Kopf zwar runter tun, aber du merkst, okay, entweder sie schalten gerade ab oder sie sind halt dann in dieser Haltung, aber Entspannung ist far away von irgendwas, was ich gerne hätte. Und das liegt aber, glaube ich, ganz oft daran, dass die Menschen selber mit dem falschen Tonus da reingehen. Also wenn ich selber in einem permanenten Sympathikotonus bin und jetzt dieses Pferd anfasse und möchte, dass ich da entspannt. Innerlich bin ich es aber eigentlich selber nicht, dann wird mein Pferd mir halt, wenn ich gut bin in der Konditionierung, den Kopf runter tun. Aber es wird nicht in unser beiden System auf einmal Entspannung stattfinden. Und das ist was, das kannst du fast nicht an dein Pferd bringen, wenn du es selber nicht weißt bei dir selbst.
Ich finde das so spannend, weil ich habe ja ganz viel physiotherapeutische Griffe und Anwendungen ja auch vor Ort unterrichtet für eine Fernuniversität. Und dann sind die Leute so ein freudige Erwartung, sie sind aber auch aufgeregt und dann sollen sie ja quasi, ne, nehmen wir Stresspunktmassage und dann gehen sie in diesen Punkt rein und manche sind natürlich klar, die massieren so die Haare, wo man so dacht, okay, du darfst mutiger rangehen, das ist ein Pferd, es geht nicht kaputt, wenn man es anfasst, aber es gibt natürlich auch diese andere Seite oder man kommt auch total gestresst einfach, man kommt schon zu spät und der Bus ist nicht richtig und man hatte zu Hause irgendwie Schimpfe und so. Und die sind halt selber so krass, diese Hände sind wie so Krallen verspannt wegen Aufregung, egal welcher Reihen. Und dann sage ich immer so, und jetzt atmen wir kurz mal, dann fasst du so das Gewebe von denen an und die sind halt auf so 180 angespannt. Und dann sage ich mal, was möchtest du denn ins Pferd reinbringen? Ja, Entspannung. Ich sage, wie fühlst du dich denn gerade? Ja, puh, ich bin ja total aufgeregt, weil du guckst mir über die Schulter. Ja gut, dann gehe ich kurz mal um die Ecke, dann komme ich nochmal wieder oder wir atmen zusammen. Aber das passiert einem so schnell, gerade wenn man was Neues lernt, ist der Fokus ja auch wo ganz anders auf was ganz Neuem, was man nicht kennt. Und man neigt dann einfach dazu, in so eine steife Haltung zu gehen, dass man dann nach der halben Stunde denkt, boah, jetzt tut mir irgendwie alles weh.
Ja. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Problem davon. Ich meine, wir haben was Cooles, wir haben richtig tolle Erfolgsstories und die werden natürlich auch gerne geteilt. Ich sage jetzt nur Social Media und so. Und ich glaube, das macht halt auch ganz oft bei den Leuten so einen krassen Erfolgsdruck aus, weil sie jetzt das ausprobieren und sie haben gesehen, bei XY hat das Pferd nach einer Stunde oder nach einer Woche war das ein anderes Pferd. Ich meine, das siehst du ja jetzt auch, also jetzt nicht nur bei uns, aber das ist halt das, was du mitbekommst. Und ich glaube, dass das ganz oft Riesenprobleme macht, weil eben mit einer falschen Erwartungshaltung, mit einem falschen dementsprechenden Tonus da reingegangen wird. Und das Pferd muss sich jetzt entspannen. Der Progress muss jetzt passieren. Und das wird nicht passieren. Also das wird passieren im Sinn von, da passiert trotzdem was, aber es ist dann eben halt dieses Hündchen-Dressieren. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz schlimm, weil das die Pferde wieder komplett übergeht. Es ist genau das nicht, was ich vorher gemeint hatte. Und es ist auch oft so, deswegen, wir sind da auch nicht so judgy, aber Also es passiert oft am Anfang und manchmal muss man die Leute auch einfach mal so ein bisschen lassen. Die haben dann ihre Anfangserfolge, weil das Pferd macht halt den Kopf runter. Und dann merken sie, okay, ich hab sozusagen die ersten Punkte abgehakt, er macht den Kopf runter, jetzt ganz pauschal, also ganz banal gesagt. Und dann können sie mal sagen, okay, der Erfolgsdruck ist weg, es hat den Kopf runter gemacht. Es ist jetzt wirklich sehr, sehr banalisiert. Und dann merken sie, okay, und jetzt kann ich ins Fühlen kommen. Und dieses den Leuten erlauben, dass sie ins Fühlen kommen dürfen, das ist nicht bei jedem gleich. Der eine kann das halt, wie du sagst, der streichelt die Haare, da muss ich sagen, es geht jetzt nicht um die Haare, es geht um das Gewebe. Also trau dich auch mal, einen zu tief reinzugehen, weil nur über diese kleinen Grenzüberschreitungen und dieses Merken, das war jetzt zu viel. Das war zu wenig. Das war zu weit hinten. Das war was weiß ich. Dadurch merkst du ja, wo, da kriegst du ein Gefühl für Grenzen. Und ich kann ja nur an eine Grenze rangehen, wenn ich weiß, wo sie ist.
Und ich sag mal, gerade hier die Erwartung an Berührung. Wenn das Pferd sich wegreißt und weglaufen möchte, wenn es steigt, ja, ist ein Worst-Case-Szenario, ja, wirklich nach dir schnappt, beißt, Ohren anlegen, dann hast du die Grenze nicht angetestet, sondern bist einfach mal 3 Kilometer drüber gelaufen. Also dieses sich austesten ist ja in einer Safe Zone quasi. Ja, also ich gucke immer, was macht das Pferd? Wie fühlt sich das Gewebe an? Wird es weicher? Wird es fester? Das wäre ja schon mal so mein erster Marker. Bin ich auf dem richtigen Weg? Bin ich auf dem falschen Weg? Also das Gewebe, wird das per se fester oder weicher? Und wie gesagt, wenn dann so krasse Abwehrbewegungen sind, das sind für mich dann rote Alarmglocken.
Genau.
Also das Pferd sollte halt niemals die Ohren anlegen und nach dir kräftig schnappen, nach dir treten oder steigend davon galoppieren, weil, wie gesagt, dann hast du dich nicht in der Safe Zone bewegt und hast Grenzen ausgetestet, sondern dann bist du einfach massiv über die Grenze drüber gegangen. Und da liegt ja ein Riesenunterschied. Was ist denn die Grenze dieser Pferde? Weil auch da kann man ja bei manchen so reingehen und die finden es richtig geil. Also meiner steht richtig auf Druck, der drückt noch dagegen und möchte hier mal, der kennt natürlich auch, dass ich ihn viel behandle, wenn er da, ne? Von daher, der muss ja für alles herhalten.
Ja.
Aber es gibt auch Pferde, die fasst du so ganz leicht an und die gehen ja in die Luft. Ja, dann gehen halt nur Streichungen, dann geht halt eine Querfriktion überhaupt nicht. Aber da auch nochmal so die Idee für eine Grenze des Pferdes zu bekommen, die nicht heißt, dass man ja in die Abwehrbewegung krass reingeht, sondern dass man das Ohr anguckt, ne? Also ihr seid da,
ja, genau.
Das war auch das, wo ich, wenn ich mit euch im Training dann stehe in der Reithalle, wo ich auch nochmal feiner geworden bin, weil ich natürlich als Therapeut möchte ich, dass das Gewebe ja locker wird. So, das heißt, und ich habe sehr trainierte Therapeutenhände. Das heißt, ich habe echt viel Kraft, weil wenn man 10, 15 Pferde am Tag gemacht hat, dann habe ich natürlich in meinem Daumen mehr Power als jemand, der jetzt das erste Mal in so ein Gewebe reinfasst. Und ich weiß ja auch, was ist Knochen, was ist Muskulatur. Mhm. Also ich weiß auch, wo ich hindrücken darf, dass nichts kaputt geht. Und dann drücke ich da so rein und Birte immer so, oh, nicht so viel. Und ich meine, das Pferd hat jetzt, ja, das hat natürlich schon den Kopf bewegt, wenn ich da reindrücke, aber das war Birte schon immer ein zu viel aus dieser Zone quasi raus, weil sie sagt, wenn das Ohr oder die Nüster quasi, ne, also das reicht ihr schon als Reaktion, deswegen Erwartung an Berührung hat für mich nochmal einen anderen Stellenwert bekommen, mit euch zu arbeiten, weil ich als Therapeut schon mehr in den 45 Minuten ins Gewebe reingehe, als ich jetzt beim tensegralen Training mache, weil da die Safe Zone fürs Pferd für mich enger geworden ist. Und ich früher reagiere, das heißt, wenn da schon nicht der Hals abfällt, aber der Hals sich nur ein bisschen bewegt, dann ist das ja schon eine Reaktion, die für mich vorher so marginal war, die mir nicht genug gewesen wäre als Therapeut. Aber im Training ist das die erste Bestätigung und ich gehe sofort raus. Also dass ein Pferd zwanghaft, ne, was ja auch manchmal vorgeworfen wird, in eine Überstellung, total verkrampft, kurzen Hals und dann versucht zu steigen, dadurch diesen Basic Move geschoben wird. Das ist ja so überhaupt nicht in eurem Sinne. Also das habe ich ja, also wie gesagt, ich bin eigentlich noch mal mehr zurückgehalten worden dadurch, weil diese Grenzen für mich noch enger gesteckt worden sind durch die Ausbildung.
Weißt du was? Ich habe da ein schönes Bild und ich glaube auch eine ganz coole Übung, die man einmal mit reinbringen kann, die wirklich als sowohl Übertrag als auch Einstieg ganz cool ist. Und zwar Punkt 1 ist Druck für mich, also diese, oder für uns glaube ich alle, ein Kommunikationsding. Also, und das meine ich jetzt nicht mit, ich sage dir, was du zu tun hast und ich bringe jetzt so viel Druck auf, bis du das tust, sondern genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich ich gehe in die Berührung rein und schaue, was kommt, was, schaue mir das Feedback an, wenn ich meine Hand anlege, beginnt das ja oft schon. Und ich verstehe das auch total. Wir haben ja unterschiedlichste Leute in den Ausbildungen, von Trainern zu Therapeuten. Und das ist für uns total spannend, weil die Trainer meistens mehr auf der Beibringseite sind. Und die Therapeuten eben auf der therapeutischen Seite sind. Das heißt, die gehen meistens viel zielgerichteter ins Gewebe rein, weil die haben einen Auftrag. Die sind jetzt da und die sind jetzt diese eine Einheit da und die haben den Auftrag, das muss jetzt da, oder das muss jetzt, aber das soll jetzt locker werden, damit ich danach mit dem bestmöglichen Lockerheitsergebnis das Pferd wieder dem Besitzer übergeben kann, das möglichst lange hält sozusagen. Also ein nachhaltiger Effekt. Und der Trainer ist halt oft eher öfter da und möchte auch, dass daraus ja ein Verhalten sich entwickelt. Also im besten Fall möchte ich ja beibringen, dass das Pferd versteht, was seine Aufgabe ist und ich mich zurückziehen kann. Das ist ja aber nicht dein Auftrag als Therapeut. Das heißt, wenn ich ein Pferd, und da ist, glaube ich, das immer wieder bei der Brücke von Training.
Genau, finde ich auch.
Weil du eben genau das tust, du gehst als Therapeut, also das sagen wir unseren Leuten auch immer, wenn du nicht vorher Osteopath, Physio oder Tierarzt bist, behandelst du dieses Pferd auch nicht. Du sagst nicht, du behandelst dieses Pferd, weil du bist kein Therapeut. Du bist ein Trainer, der dem Pferd hilft, in ein besseres Bewegungsmuster zu finden. Das heißt, du fühlst Gewebe an, du sagst Gewebe, schau mal her, da könnten wir. Und dann ist es aber die Aufgabe von dem Pferdekörper, das zu übernehmen. Und wenn ich immer sage, jetzt das, jetzt das, jetzt das, dann kriegt der Körper niemals diese Eigenverantwortung zurück. Das ist ja dein Körper. Du sollst dich so bewegen. Und das Coole ist, wenn jemand gut darin ist, und zwar ganz witzig, wir hatten ja auch schon ganz viele Trainer, die viel mit Freiarbeit, mit Klickern, mit allem Möglichen arbeiten und die sind super fein darin, den Gedanken schon zu belohnen. Also wirklich, ich fasse das Pferd an und du, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber du merkst, das Pferd überlegt gerade in die Richtung Hals fallen lassen, Entspannung. Und wenn du es schaffst, diesen Gedanken schon positiv zu bestätigen, das heißt ja nicht, dass ich ruckartig meine Hand da rausnehme, sondern einfach wie so ein Dimmschalter mit meinem Druck dazu sagen, ja, ja, super. Also wenn ich das hinkriege, dann schaffe ich es, dass das Pferd versteht, also dass das merkt, das ist meine Grenzerweiterung, darin darf ich spielen. Und das ist so schade, dass das halt oft, ja, weiß ich auch nicht, wo das herkommt, aber so falsch verstanden wird, das Pferd muss jetzt machen. Das ist gar nicht der Ansatz, weil dann funktioniert es auch nachhaltig gar nicht. Wenn ich immer das nur babysitte, jede Bewegung minutiös sagt, du musst jetzt genau dahin und dahin und dahin. Das kann am Anfang, kann der Rahmen natürlich enger gesteckt sein, weil der Körper das noch gar nicht so alleine auf die Idee kommt. Aber mit der Zeit soll der Rahmen, in dem sich das Pferd selber bewegt und ausprobiert, natürlich immer größer werden. Das wird es nur tun, wenn ich das auch zulasse.
Und ja, ein bisschen wie, wenn ich eine Hilfe zum Antraben geben möchte, wenn man das als Bild überträgt. Weil natürlich beim ersten Mal lege ich meinen Schenkel schon fest an, weil es ja verstehen soll, dass es jetzt vorwärts gehen soll. Aber im Idealfall will ich ja dann meine Hilfengebung so weit zurückschrauben, dass ich dann nur noch meinen Beckenboden ansteuere und eigentlich meinen Gedanken im Kopf ja schon zu einer körperlichen Veränderung führt, die man von außen ja gar nicht mehr sieht, das Pferd aber fühlt und daraufhin antrabt.
Das ist ein richtig gutes Bild, weil da ist nämlich genau auch drinnen, wenn du aber beim, nehmen wir an, wir haben ein junges Pferd, das hat die treibende Hilfe einfach, das ist noch gar nicht verstanden, dann habe ich die Stimme, dann habe ich vielleicht auch mal einen, der am Boden sagt, komm, probier mal. Aber wenn ich meinen Beckenboden null mitnehme bei dieser, also selbst wenn ich 5 Hilfen brauche, die quasi über dem Beckenboden drüber stehen, würde ich immer mit dem Beckenboden anfangen, weil sonst kann das Pferd ja nie lernen. Und das ist nämlich das Ding, wenn ich sofort mit der Gerte hinterherlaufe und der Reiter oben drauf aber keine Hilfe gibt, dann kann das Pferd auch nie die Konnecke machen zu, ach so, erst kommt der Beckenboden, also erst kommt der Gedanke, dann kommt der Sitz, dann kommt ein bisschen Schenkel, dann kommt die Stimme, dann tickt mich der vielleicht mal an und dann treibt der am Boden hinterher. Wie soll es denn den Weg nach unten zu der feinen Hilfe gehen? Und es ist genau das Gleiche, wenn ich da einfach nur hinpacke, das wird den Kopf vielleicht runter tun. Aber wie soll es jemals feiner werden? Ja? Und das wäre auch die Übung, weil wenn ich jetzt ein Pferd anfasse, muss gar nicht am Hals sein, sondern einfach, ich laufe neben dem Pferd. Wir haben das in eurem Kurs ja auch mit drin.
Genau, ein Trainingskurs,
haben wir ein paar so Basic-Übungen drinnen. Und diese Übung vom Bein, also von der Schenkelhilfe, die Schenkelhand, sagen wir mal.
Die Schenkelhand, genau.
Wenn ich die an die Gurtlage lege und das Pferd findet nach vorne an die Hand hin, also zieht quasi an die Halfterhand, Bridlehand, wurscht, was dann da vorne auch dran ist, dass man als erstes, und das finde ich echt erschreckend, dass man Pferde oft berühren kann am Körper. Und wenn du das Gesicht anschaust, die Ohren anschaust, die laufen einfach weiter. Da ist keine kurze Rückfrage. Ich meine jetzt auch nicht die ausweichen, die gibt es natürlich auch, aber es gibt nicht dieses, da war
mich hat jemand berührt. Ja.
Hat diese Berührung etwas für mich zu bedeuten? Also diese Kommunikation findet nicht statt. Entweder sie wird ignoriert, also man merkt, da passiert gar nichts, oder sie weichen aus. Und beides sind halt die krassesten Verhinderer für das Pferd spannt sich auf und ist an der Hilfe, vorm Bein. Und wenn ich das kann, ist eine schöne Übung am Boden schon, aber mache ich 1:1 mit deinen Leuten auch von oben. Wenn du jetzt am langen Zügel gehst und du fängst an zu reiten, die erste Berührung von dem Zügel, nicht das Aufnehmen, sondern das Reinlegen der Hand in den Zügel oder das Ranlegen von dem Schenkel, hätte ich gerne eine kurze, habe ich einen Effekt auf das Pferd. Nicht, weil das sich biegt, sondern weil das Ohr einmal kurz in Resonanz geht mit mir. Und das ist so krass, dass ganz viele Pferde, ich habe jetzt ein Pferd da, das ist bis S gelaufen. Und du sitzt auf, ich saß das erste Mal, das ist ein Reha-Pferd gewesen, ich saß das erste Mal auf diesem Pferd und war so, krass, ich habe das Gefühl, das kenne ich gar nicht, das Gefühl. Der kennt ja Lektionen, der ist ja weit ausgebildet, aber der reagiert gar nicht. Also wenn ich meinen Schenkel da dran tue, der läuft einfach weiter. Nicht, weil er durchgeht, sondern weil er einfach, der kommuniziert null mit mir. Und das finde ich so krass, weil das kann man halt üben. Einfach zu sagen, ich fasse einen Zügel an, ich lege ein Bein an, klick, kommt eine Rückfrage vom Pferd. Und da sieht man auch schon, wie schön der Übertrag ins Reiten eigentlich funktionieren kann.
Wo wir bei der nächsten Frage wären, ab wann kann ich denn wieder reiten? Und woran erkenne ich denn, dass ich wieder reiten kann, wenn ich denn reiten möchte? Es muss ja auch nicht jedes Pferd geritten werden. Ist ja auch ein großes Thema. Aber gehen wir davon aus, du möchtest da jetzt wieder drauf. Und dann habe ich auch immer mal wieder Situationen gehabt, wo ich dann gerufen worden bin und gesagt worden, ja, also mir wurde gesagt, ich darf mich da auf gar keinen Fall draufsetzen. Manchmal habe ich gedacht, ja, würde ich auch so unterschreiben. Und manchmal denke ich mir so, sehe ich überhaupt gar keine Veranlassung zu. Kannst du reiten, ist fein. Aber genau da zu entscheiden, ab wann kann ich mich denn wieder draufsetzen?
Also ich finde, sehr individuelle Antwort auch, weil es gibt tatsächlich Pferde, die würdest du, also ganz vornweg würde ich, Schmerzhaftigkeit im Rücken ist für mich ein Zeichen, wo ich sagen würde, und zwar nicht nur im Stand, sondern wirklich in der Bewegung. Das ist nämlich oft ein ganz großer Unterschied, wenn ich beim Pferd im Stehen in den Rücken fassen kann und es ist da schon empfindlich, okay, dann haben wir wirklich ein Thema, aber ganz viele Pferde sind im Stand noch okay damit. Jetzt gehe ich in die Bewegung und auf einmal merkt man, wenn ich da so nur mit der Hand so mal reinfahre oder drüber fahre, dass dann sofort anfängt zu krampfen. Wenn ich von hinten einmal entlang fahre, ich komme an die Kante vom Trapez und das Pferd auf einmal kann nicht mehr weiterlaufen oder zeigt halt deutliche Schmerzen. Dann würde ich sagen, da haben wir wohl ein Bewegungsmuster, das es nicht zulässt, dass da schmerzfrei Druck draufgebracht werden kann. Das finde ich persönlich einfach was, wo ich denke, dann würde ich mich, wenn meine Hand zu viel ist, und ich meine jetzt nicht, ich gehe mit einem Nagel tief in das Gewebe rein, sondern einfach, wenn ich schon flächigen Druck mit meiner Hand aufbringe und das macht Probleme, dann finde ich schwierig zu sagen, ja, okay, jetzt setze ich mich mit meinem ganzen Körpergewicht da drauf. Und ich meine, wir hocken halt alle irgendwo nicht immer perfekt. So, ist halt auch so ein Fall. Und alles andere, wenn ich jetzt ein Pferd zum Beispiel dastehen sehe, was sich vielleicht nicht optimal trägt, aufspannt im Stand oder auch, das kann manchmal von oben viel, viel besser bearbeitbar sein, weil viele Pferde dann erstmal merken, oh, mit diesem Hebel oben drauf, mit dieser Mehrbelastung, sehen die überhaupt erstmal so ein bisschen diese Notwendigkeit, sag ich mal, sich auch mal ein bisschen aufzuspannen, ein bisschen Körperspannung reinzubringen. Beziehungsweise ich habe natürlich von oben ganz andere Möglichkeiten, dass ich mal auch gerade gehen kann, dass ich viel schnellere Wechsel auch mal machen kann von einer Biegung in die andere. Mal ganz abgesehen davon, dass ich halt auch einfach Strecke machen kann. Ich kann so fit sein, wie ich will, aber irgendwo ist halt Ende Gelände. Wenn ich dann nur neben dem Pferd herlaufe, kann ich halt gewisse Dinge einfach nicht machen.
Was? 20 Minuten Vollgalopp zur Lungenbeflüsterung? Ja. Kannst du nicht vom Boden?
Genau. Also ich würde schon.
Du musst an dir arbeiten.
Ja, ich weiß. Radfahren ist verboten, sage ich hier nur so, Hashtag
ja.
not allowed.
Das stimmt.
Und das sind halt schon auch so, weil wir hatten es ja vorher auch kurz so mit Nachteilen und das finde ich schon auch einen Nachteil, dieses Trainings von unten, dass ich einfach kein Kondi, also ja, natürlich kann ich jetzt auch Training an der Longe und so mal
langer Züge, Freiheit.
Ja, kann ich,
ne?
Aber ja. Ist nicht das Gleiche, wie wenn ich jetzt einfach sage, okay, ich gehe jetzt mal ins Gelände und ich trab jetzt wirklich mal 20, 30 Minuten mal berghoch, bergrunter und lass da mal ein bisschen was gehen. Das, ich bin halt immer im Kringel unterwegs. Ich kann ganze Bahnen und mitlaufen und so. Aber wenn wir uns mal ganz ehrlich sind, ist das natürlich so ein bisschen Augenwischerei, was jetzt das volle Potenzial eines Pferdes ausreizen, wird halt nicht passieren. Da mache ich vorher schlapp. Und ich bin jetzt nicht komplett unfit, aber du weißt, was ich meine.
Ja, also das ist auch eine Diskussion, die natürlich viel hochkommt. Und ich finde auch, das ist wieder eine sehr individuelle Frage, wie du schon zum Start gesagt hast, weil natürlich nehmen wir den gemütlichen Tinker, und das ist jetzt eine Schublade, aber ne, am Ende entscheidet auch hier immer wieder das Pferd, weil wenn der gemütliche Tinker damit gut ausgelastet ist und vielleicht auch schon 20 ist und Arthrose hat und ne, dann ist das natürlich überhaupt nicht nötig und auch keine irgendwie schlimme Sache, wenn ich dann viel vom Boden mache und mich gar nicht mehr draufsetze, weil das Pferd ist, das ist der Kompass und der ist damit ausgelastet und der ist damit fein. Ich kenne aber auch jede Menge Pferde und die Haltung. Nehmen wir noch dazu, der Tinker wohnt in einer Offenstallhaltung und der macht 15 Kilometer am Tag. So, ne? Dann reden wir über ein ganz anderes System, als wenn ich jetzt den 4-jährigen Spanier habe, der ne, richtig viel vom Charakter her schon Bewegungsdrang hat. Der wohnt in der Box und kommt 23 Stunden nicht raus. Dann muss ich natürlich gucken, dass ich Strecke und Bewegung das Pferd ganz anders auslasten kann. Und der ist ja auch gesund in der Wüste und alles tutti. Deswegen finde ich auch das, diese Diskussion, darf ich oder ist Reiten jetzt per se schlecht oder per se gut? Kommt eh drauf an, wie du es tust. Aber vom Grundgedanken ist, entscheidet doch auch da wieder das Pferd, weil du wirst ein total bewegungsfreudiges Pferd, was seine 20 Kilometer am Tag machen soll und richtig galoppieren will und Bewegungsdrang hat, eben nicht auf einer 30-20 Halle an einem Seil bewegen können. Wie gesagt, aber der Rentner, ne, da ist das wieder wunderbar. Und ich finde, da darf man doch auch wieder diese bunte Vielfalt in der Pferdewelt wieder annehmen und akzeptieren und nicht den zerschreien, der ja aber reiten will, oder den beschimpfen, warum führst du denn nur? Ja. Sondern ja, es ist ja dein Pferd, worüber wir sprechen. Guck es an und dann entscheide mit deinem Pferd, ob es ausgelastet ist oder nicht. Und wir haben ja die GPS-Messung in der Haltung und wir machen die GPS-Messung ja auch im Training. Und never ever schaffst du an der Longe so viel Kilometer wie im Gelände. Das geht einfach nicht. Auch nicht die Geschwindigkeit. Das kannst du ja auch alles messen. Ja. Das kriegst du einfach nicht hin. Die Frage ist, braucht dein Pferd das, um gesund zu sein und ausgelastet zu sein, glücklich zu sein? Oder ist das für den viel zu viel und wird er dadurch krank, weil er eben schon ein paar Gebrechen mitbringt? Also das ist doch am Ende die Frage. Und dann kann Reiten definitiv eine sehr, sehr schöne Sache sein, um für das Pferd eine Möglichkeit zu schaffen, Strecke, Geschwindigkeit und Auslastung zu bekommen.
So lustig, beim Menschen wird es ja kein Mensch, also keiner würde das in Frage stellen beim Menschen, ne? Dass die, weiß ich nicht, Asthmatikerin mit 60 vielleicht ein anderes Programm braucht, als der gerade aus der Bundeswehr kommende 22-Jährige. Der eigentlich gerne Extremsport am Berg macht oder so. Ja, das ist irgendwie, also ist ja ganz logisch, aber beim Pferd wird es halt schon oft noch sehr pauschalisiert oder gerne.
So, wir schnacken jetzt schon sehr lange. Wir könnten wahrscheinlich noch 2 Stunden. Aber du hast, was ich auch noch auf jeden Fall, was wir reinmalen wollen, war ja die Nachteile des Tensigral-Trainings. Deswegen vielleicht da so die Frage, die an mich herangetragen worden war, war ja, ob nicht die Pferde alle in der erlernten Hilflosigkeit landen. Und meine Antwort war darauf, naja, das sehe ich mit jeder denkbaren Reitweise, sehe ich Pferde, die misshandelt werden, die schlecht werden, die krank werden, und das hat per se ja nicht unbedingt was mit der Art und Weise, wie, also der grundsätzlichen Lehre zu tun. Ich sage immer, wenn wir so reiten würden, wie es in den Richtlinien drinstehen würden, hätten wir relativ wenig Probleme, weil da stehen echt tolle Sachen drin. Es wird nur anders gelehrt, es wird anders geritten, es wird anders vorgelebt, sodass ja das, was als Text in diesen Büchern steht, nichts mit dem Reiten zu tun hat, was wir viel draußen sehen. Von daher finde ich die Frage so random nicht auf die Lehre bezogen, sondern ich sage mir immer so, ja gut, das kommt halt auf deine innere Haltung an, wie du das, was du gelernt hast, eben mit deinem Pferd zusammen an den Tag legst oder halt gegen ihn anwendest. Und das hat am Ende nichts mit eurem System jetzt zu tun. Aber vielleicht hast du trotzdem ein paar Nachteile vom Tensigral-Training.
Also das Zusammen finde ich ganz wichtig, aber das ist genau das, was du sagst. Ja, ich kann jede Lehre, ich kann eine Piaffe gegen mein Pferd anwenden und für mein Ego. Ich kann aber halt auch, weiß ich nicht, einen Western reiten, weil da kommt der Kopf auch tief, oder ich will den Kopf halt hoch haben, weil ich das so gelehrt habe und das das einzig Wahre ist. Da ist immer die Frage dahinter, mache ich es zusammen mit meinem Pferd oder mache ich es, weil irgendjemand von außen sagt, das ist das einzig Wahre und so musst du das tun, und das Pferd hat das dann zu akzeptieren, weil ich gerade auf dem Trip bin. So. Und was ich schon so ein bisschen als Nachteil sehe, ist einerseits halt, dass viele Leute dann das Bewusstsein bekommen, was erstmal mega positiv ist, dann aber so viel Bewusstsein haben, weil das ist so ein Pendel für mich, wo die oft auf der einen Seite drin hängt, dann machst du dieses Pendel los und dann pendelt das krass in die andere Richtung aus, und dann ist so viel Bewusstsein, so viel auch Schuldgefühl vielleicht dabei von, das habe ich nicht gewusst, was habe ich meinem Pferd da auch angetan, dass sie sich dann ganz schwer tun, wieder zurückzukommen in das, okay, jetzt fordere ich etwas, jetzt traue ich mich auch wieder zu reiten, jetzt schaue ich, dass ich wieder in das, weil so oft habe ich Leute, die reiten seit 25 Jahren und die haben auch echt gute Techniken, das sind jetzt keine Volldeppen auf dem Pferd, aber die haben halt irgendwas nicht gewusst vielleicht oder irgendwas ist schiefgelaufen, keine Ahnung. Und anstatt dann das, was sie neu gelernt haben, wieder zu integrieren in das, was sie schon konnten, der Schritt fällt total vielen Leuten schwer. Dass man wieder sagt, okay, das weiß ich jetzt, aber ich möchte jetzt versuchen, das wieder zu kombinieren, und die trauen sich dann nicht mehr aufs Pferd oder trauen sich dann einfach nicht mehr in so ein bisschen ein Fordern auch zu gehen, sondern die bleiben dann stecken in, das ist noch nicht perfekt. Und das sehe ich ja aber noch. Ja, dein Pferd wird niemals perfekt sein und das muss es auch nicht, weil schau dich mal selber an, du bist doch auch nicht perfekt.
Was? Ja, sag doch sowas nicht.
Also außer wir halt, das ist jetzt wieder was anderes, aber das ist ja immer so, Trainer sind immer perfekt, ne? Also, aber das finde ich ein bisschen schwierig, dass dann oft so die Freude und die Leichtigkeit ein bisschen verloren geht, was aber auch, glaube ich, ein normaler Prozess ist. Ja. Wenn ich erstmal dieses Wissen bekomme und dieses Gefühl dann auch bekomme, dann wieder zu sagen, okay, ich relativiere das für mich so ein bisschen und ich schaue, dass ich nicht in dem ganz anderen Extrem jetzt stecken bleibe und nur mehr Schuldgefühle habe und alles. Das finde ich so, das würde ich fast sagen, dass diese Leichtigkeit und diese Kombinationsfähigkeit von Dingen, die ich schon kann und die uns auch Spaß gemacht haben. Ja, wenn dein Pferd gerade 2 Sehnenschäden hat, ist es vielleicht nicht optimal, du machst die krasseste Freiarbeit, wo er auf einer 2-Meter-Wolte um dich rumgaloppiert. Ja, aber wenn du das Pferd gut wieder auf den Weg gebracht hast, dann mach doch deine Freiarbeit wieder und beobachte, wo ist der Punkt, was tut ihm gut und was nicht. Oder wenn du springen gegangen bist und der geht gern auf die Vielseitigkeitsstrecke. Ja, dann schau halt genau hin, du weißt ja jetzt, wo seine Themen waren, beobachte es einfach gut, aber es hat euch Spaß gemacht, dann macht das doch wieder.
Ja, das sehe ich auch oft in meinen Kursen, dass dann wir messen dann ja viel und dann sage ich immer, wer viel misst, misst auch viel Mist.
Geil.
Deswegen dann wieder so raus zu zoomen und nicht zu sagen, um Gottes Willen, der Puls war für 30 Sekunden auf 200. Ja, dein Pferd hat sich erschreckt, das ist Adrenalin, das hat nichts mit dem Trainingseffekt zu tun. Atmen, bitte wieder atmen. Ja, sondern nicht zu sagen, oh nein, ich bin in der Trainingszone ganz oben gewesen, da durfte ich noch gar nicht sein und um Gottes Willen, jetzt brauche ich 5 Tage Pause und so. Also diese Waage wieder zu bekommen, aber wie du sagst, das ist ein ganz normaler Gang, glaube ich, wenn man was Neues lernt, ist man... Die Herausforderung ist dann dran zu bleiben und nicht in so einer Starre, Angststarre zu verharren, sage ich jetzt mal. Was ich für mich so, was am Ende oder wenn wir das ganze System angucken, fand ich für den Pferdebesitzer, wenn wir in die sehr komplexen Bereiche reingehen, war es für mich tatsächlich sehr komplex. Ich will nicht sagen kompliziert, aber wenn ich dann Bedenke, dass hier die hohle Seite, die Zwangsseite, mein schwaches Hinterbein und deswegen weicht mein Pferd so aus, dann wird es für mich sehr komplex, was das angeht, wann ich was quasi mache. Dann war aber mein zweiter Gedanke, naja, wenn ich halt eine Schulter reinreite oder eine Piaffe, eine Passage, halbe Schritte, das ist ja auch sehr komplex und eigentlich mache ich ja auch diese Lektion nicht der Lektions wegen, sondern weil ich ja, wenn wir ganz hinten sind, die Tragkraft nochmal mit im Hinterkopf habe. Und das heißt natürlich, wenn ich damit starte, kommt mir das ganz hinten am Ende der Ausbildung super komplex vor, weil alles ist schwer, bevor es leicht wird. Aber auch das gilt ja am Ende für alles. Das heißt, wenn man jetzt draußen startet und eben ja keinen Trainer hat, der zweimal die Woche vorbeikommt, dann mit den kleinen Dingen zu starten, ne? Wie was wir gemacht haben, dass man sagt, wir führen das Pferd und geben eine Idee rein für eine gesunde Körperhaltung. Ich glaube, damit kann irgendwie jeder starten. Aber der Nachteil ist natürlich, wenn du da anfängst, dich reinzufuchsen, wird es halt so krass komplex. Und wenn du dann nicht Therapeut warst, ne? Und halt nicht die Muskeln kennst und die Gelenke und ihre Range of Motion und so, dann wird es für mich tatsächlich sehr tricky, das natürlich auch wieder weiterzugeben. Dann habe ich noch so ein bisschen den Knoten, dass ich sage, gut, die ersten Schritte, das finde ich, ist für jedermann sofort umsetzbar und das kannst du alleine machen und da wird dein Pferd nur von profitieren aus meiner Sicht, wenn du diese Safe Zone natürlich einhältst. Der hintere Teil, dann bedarf es für mich sehr viel Begleitung und wahrscheinlich sogar noch dieses on top, dass ich dann so diese anatomischen Verständnisse noch tiefer habe. Weil auch da, wenn ich physiotherapeutische Dinge gelehrt habe, ist vielen nicht klar, wo ist eigentlich die Schulter? Was ist das Schulterblatt? Wo sitzt das Knie vom Pferd? Um es mal ganz krass zu sagen. Ne? Ja. Vorne sitzt nicht das Knie, sondern hinten. Das ist ja so der Klassiker. Von daher gibt es für mich da noch so eine Grenze in meinem Kopf, wo ich sage, bis dahin unterrichte ich das gerne, wenn ich mal random alle 3 Monate vorbeikomme und alles darüber hinaus bräuchte ich aber noch viel mehr Hintergrundwissen, um das so durchzuführen, dass es dann dem Pferd auch wieder einen Gewinn bringt oder positiven Einfluss macht. Also da habe ich für mich noch so, dass ich denke, da brauchen wir noch mehr Wissen, um dann noch tiefer in die Geschehen reinzugehen oder dann brauche ich halt Beritt oder wirklich intensive Betreuung.
Also da hast du aber auch schon was gesagt, ich finde, das gilt für alles, weil ich sehe das halt so oft auch bei ganz normalem Reiten oder so, wenn ich Leuten das erste Mal wirklich erkläre, was ein Drehsitz ist. Und ich schwöre dir, 80% aller Leute fallen aus allen Wolken, was das denn ist, weil die haben halt gedacht, nur die drehen sich halt darüber und dann drehe ich das Pferd darüber. So. Und wenn ich denen das erkläre, und das ist, finde ich, schon, das ist genau das, was ich meinte vorher mit, wenn ich gewisses Verständnis habe, dann habe ich natürlich es viel leichter in der Umsetzung. Und ich glaube, ihr macht ja jetzt eine Ausbildung. Das heißt, ihr seid ja dann hoffentlich die, die es so weit verstanden haben,
genau,
rein theoretisch auch in der Tiefe erklären können. Und was dann aber an den einzelnen Pferdebesitzer herangetragen wird, das ist dann Pädagogik im Grunde genommen. Merken, okay, wann überfordere ich den Menschen, der mir gegenübersteht, völlig? Und wo kann ich, weil es gibt Leute, die haben so krass viel Wissen, da kannst du so tief eintauchen, weil die so, ja, die Rotation, Schlussrotation, ja, habe ich alles, ist mir klar. Da kannst du halt ganz anders reingehen und das muss ich als Trainer und das ist vielleicht was ich noch sehe, auch als Nachteil. Wir haben jetzt relativ viele Trainer und wenn du als Trainer rausgehst und frisch bist, bist du ja nicht gleich super kompetent, also kompetent vielleicht schon, aber nicht sicher. Und was dann oft passiert ist, dann wird alles an Wissen, was sie haben, so auf den Schüler überladen, aus eigener, sag ich jetzt mal, Unsicherheit oder fehlender Erfahrung auch noch.
Fehlender Erfahrung vor allen Dingen.
Weil ich haue halt alles raus. Ich will dir ja auch positiv, ich will dir alles geben, was ich habe. Aber ich, also das hat bei mir auch, das ist ein riesiger Prozess, dass ich dann einfach auch mal 3 Dinge stehen lassen kann, nicht kommentiere, auch wenn ich sie sehe natürlich. Ich lasse es gerade, weil ich weiß, du bist gerade voll bis oben hin damit beschäftigt, mit dem Strick und der Hand an deinem Pferd dahin zu gehen, nicht über deine eigenen Füße zu stolpern, die Linie zu halten und noch zu fühlen, was deine Hand am Pferd gerade spürt. Dann halte ich doch als Trainer mal kurz meine Schnauze und erzähle nicht gleichzeitig noch was über Rotation an der Halswirbel, wo dein Pferd sich gerade verwirft. Ist aber natürlich auch was ich oft sehe, was Leute tun, um sich selbst auch so ein bisschen drüber zu stellen über die Dinge und dann nicht in Frage gestellt zu werden. Nur weil ich etwas nicht anspreche, heißt das nicht, dass ich das nicht sehe. Das ist eher dann, wenn ich alles anspreche, was ich sehe, finde ich das nicht unbedingt was, was für meine Kompetenz spricht unbedingt. Das ist halt etwas, wenn ich jetzt 50 Zuschauer habe und ich spreche etwas nicht an, dann sehen das von den 50 Zuschauern vielleicht 30 und denken sich, ist die Troller dumm, wieso sagt die da nichts? Weil es gerade für den Schüler in dem Moment nicht passend ist. Das wäre einfach zu viel. Das kann ich vielleicht dann nachher im Stehen nochmal kurz ansprechen, wenn es super wichtig ist. Oder es gehört halt in die nächste Einheit oder die übernächste.
Ist im Prinzip ja auch wieder für alles übertragbar, weil wenn ich als Tierarzt ohne Erfahrung hingehe und natürlich, wenn ich mit meinen, also mit den Anfangsassistenten, die habe ich ja ausgebildet, wenn die dann am Pferd stehen und dann sitzen wir danach im Auto und sagen sie, ja, aber das und das und das. Ich sage, ja, das ist schon so, aber das ist gerade nicht kriegsentscheidend für dieses Pferd. Also ich kann nicht bei einem Termin, wo ich 20 Minuten vor Ort bin, die ganze Welt auf den Kopf stellen, weil was wird passieren im Gegenüber? Der wird die Schotten zumachen. Der wird nicht mehr zuhören, weil der fühlt sich angegriffen. Du drückst ganz viele Trigger bei ihm, weil wir sind ja alle auf Fehler trainiert worden. Ne? Also was habe ich falsch gemacht? Dann geht ja schon so die Alarmglocke und das Adrenalin hoch. Dann sind wir voll im Sympathikus und dann bin ich nicht mehr bereit zuzuhören. Ich glaube auch nur noch die Hälfte und umsetzen tue ich sowieso nichts mehr. Also muss ich ja extrem filtern, was bin ich persönlich aufgrund meiner Ausbildung und meiner Erfahrung der Meinung, dass wir hier die größten Hebel haben. Und ich habe immer so diese Dreierregel, drei Sachen können wir ansprechen. Und dann suche ich mir die wichtigsten aus meiner Sicht natürlich aus. Natürlich ist das auch ein Teil immer subjektiv, weil jeder hat andere Erfahrungen. Und der nächste Tierarzt, der kommt, der sagt dann, wie konntest du nur hinten rechts das Bein nicht ansprechen? Weil das ist ja hier, und ich habe aber für mich gesagt, in meinem Kopf ist die größere Baustelle der Hals und die Lunge zum Beispiel, wenn wir dabei bleiben. Deswegen machen wir jetzt das und dann sehe ich das Pferd in 2 Wochen wieder und dann sehe ich es wieder und dann können wir Schritt für Schritt gucken, dass wir die Baustellen in den Griff bekommen. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass das Pferd sofort im Offenstall steht und, keine Ahnung, einen anderen Hufbeschlag bekommt, einen anderen Sattel und Medikamente XY und das Futter müssen wir noch eine Ration und eine Heuanalyse. Aber wenn ich das so präsentiere auf dem Tablett, weiß ich inzwischen, ja, das lernt man ja auch schmerzhaft aus Erfahrung, wenn man als Therapeut unterwegs ist und Trainer, passiert gar nichts, sondern es wird im schlimmsten Fall jemand anders angerufen, der das ganz anders sieht, der vielleicht genau die gleichen Sachen sieht, aber anders gewichtet und deswegen andere Sachen anspricht. Und das ist schon eine Riesenherausforderung, gerade beim Pferd, weil du natürlich heute angegriffen wirst für Dinge, die du nicht gesagt hast. Ne? Weil der hat das und das nicht gesehen, der ist ja inkompetent, wie du sagst. Ne? Und das ist genau der Punkt. Nur weil man es nicht laut sagt, ist es nicht unbedingt nicht gesehen worden. Aber ich habe es halt in meinem Kopf aufgrund meiner Erfahrung anders gewichtet. Und ob das jetzt richtig oder falsch ist, das sei ja auch mal dahingestellt. Es gibt viele Wege nach Rom. Ne? Also
ist so lustig, dass das gerade, aber ich habe gerade gedacht, weil das ist eigentlich ein perfekter Übertrag auch zum Thema, wo du gesagt hast, dann kommt ein anderer und sagt, wie konntest du das nicht sehen? Das ist genau das Gleiche, wenn ein Reitlehrer, eine Reitweise oder sonst, jeder hat ja seine Schwerpunkte der Ausbildung auch woanders. Ich freue mich total, ich bin nämlich jetzt dann im August auf einem Festival und da werden wir zu dritt, 3 Trainer aus 3 verschiedenen Richtungen an ein Pferd rangehen mit einem Besitzer und einfach mal darüber positiv diskutieren, warum man jetzt so und so an ein Thema rangeht. Und das Ding ist ja, es ist ja selten falsch, sondern es ist einfach nur eben ein anderer Weg irgendwo hin. Und vielleicht zieht der eine, der will das und das und das zuerst haben, der andere will dies oder jenes zuerst haben. Und das heißt ja noch lange nicht, dass das Endergebnis nicht ein geiles sein kann. Und deswegen ist es auch so, ich finde, wir hätten so viel Chancen, wenn wir das so sehen würden, anstatt zu sagen, boah, das ist ja ein Trottel, der hat das gar nicht gesehen, wie kann der denn da nicht hinfassen oder wie kann denn der da nicht hinschauen? Ja, weil seine Erfahrung vielleicht eine ganz andere ist. Und mein Hintern wird immer andere Erfahrungen gemacht haben, meine Hände werden andere Erfahrungen gemacht haben, als jeder andere Reiter auf der Welt. So, und dann kommt noch mein ganzes persönliches Ding dazu, aber das ist so, da könnte man so geile Sachen draus machen. Und das ist genau das, was auch unser Training ja im Grunde genommen ausmacht. Wir sind 5 Leute gewesen. Und ich finde es immer noch cool, dass das funktioniert hat. 5 Leute gewesen, die aus ganz anderen Feldern kommen. Einer ist Trainer, der andere Osteo, der andere Physio, der andere Tierarzt. Ja? Und du schaust auf das gleiche Ding, du zoomst einmal raus und dann kannst du wieder reinzoomen und du kannst einfach aus ganz anderen Blickwinkeln auf das gleiche Ding schauen und das gibt halt den Mehrwert. Und das finde ich, auch das ist ein Grund, warum es Tensegral heißt. So.
Ich werde ja auch oft gefragt, was ist denn jetzt das Beste? Soll ich jetzt den Physio, den Osteo, den Chiro? Das ist ja auch so eine Frage. Und dann denke ich mir so, das Endergebnis sollte das Gleiche sein. Der Weg dahin ist halt unterschiedlich. Und jetzt ist wieder die Frage, wen hast du in deinem Umfeld? Mit welcher Erfahrung? Was toleriert dein Pferd auch an Behandlung? Also das ist ja auch immer die Frage, ne? Weil das ja auch sehr viel mit persönlich ins Pferd fühlen zu tun hat. Das heißt, für mich kann ich diese Frage auch nicht beantworten. Ich kann sagen, ich persönlich arbeite halt damit, weil ich mich damit auch am wohlsten gefühlt habe, auch zum Beispiel aufgrund meiner Körpergröße, ne? Also habe ich mir natürlich auch verschiedene Techniken am Ende zusammengesucht, die für mich funktionieren, was ja nicht heißt, dass das das Beste oder das Schlechteste oder richtig oder falsch ist. Und wir sind alle so krass im Bewerten, dass wir so verlernt haben, einfach diese Offenheit zu behalten und sagen, na ja, das Ergebnis sollte das Gleiche sein. Wie du dahin gehst, schau halt, was für dich gerade bei dir in der Umgebung für dein Pferd halt läuft. Es gibt nicht das eine. Wo wir zur letzten Frage heute kommen, versprochen, dann sind wir durch. Nämlich das, was auch so insgesamt viel an mich rangetragen wird oder was ich auch so sage, wo ich sage, da gehe ich auch nicht so richtig mit, du ja auch nicht, ist dieses, war jetzt eine konkrete Frage, wie das mit dem Husten und dem CTÜ ist. Also der Auslöser, dass mein Pferd hustet, ist ja jetzt, dass das CTÜ festhängt oder mein Pferd geht ja lahm, weil es eine Dysfunktion hat oder, keine Ahnung, es ist fühlig, weil er läuft ja vorne klamm, weil er hinten eine Verspannung hat. Also es wird manchmal dann ein System so dargestellt oder da wird eine anders, da wird die Hoffnung und die Erwartung in ein System reingelegt, dass das alle Probleme lösen kann, weil natürlich der unbequemere Weg wäre, bleiben wir beim Husten, eine Diagnostik mit Bronchoskopie, TBS, BAL, Blutgasanalyse zu machen, um festzustellen, mein Pferd hat equines Asthma und deswegen muss ich den Stall verlassen, in dem ich bin, weil hier kann mein Pferd nicht gesund bleiben oder werden. Das ist natürlich die viel unbequemere Wahl zu wählen und wahrscheinlich auch kostenintensiver, will ich gar nicht unter den Tisch fallen lassen, als zu sagen, na ja, der ist halt tragisch, der CTÜ hängt halt ein bisschen, ne? Deswegen hustet der, ich mache jetzt ein bisschen tensegrales Training und dann hört er auf. Das ist total cool. Also so dieses Lösung, Hoffnung für alles zu sein.
Ja. Ich glaube, davon leben ja auch ganz viele Systeme und das passiert einem System auch total schnell, weil du wirst ganz schnell so ein bisschen, also ich nenne jetzt mal unser unter Anführungszeichen System, ja, wird ja auch ganz schnell so ein bisschen instrumentalisiert für die Leute, für das, was sie gerade gerne hören möchten. Und genau, was du gerade gesagt hast, ja okay, jetzt habe ich ein Pferd da stehen, der klemmt sich einen weg an den Schultern, der ist total dicht in der Pektoralmuskulatur, der CTÜ hängt fest, der Rücken ist dicht, die Zwischenrippenräume sind beton und empfindlich. Okay, und der hustet. Ja, also vermutlich haben wir alle diese Probleme, die ich gerade aufgezählt habe. Das heißt aber ja noch lange nicht, dass das Pferd nicht auch einen Infekt haben kann oder einen Asthma haben kann oder eine Allergie oder was weiß ich nicht was haben kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt nicht gerade ganz gesund, und wenn ich jetzt einen Tag lang Vollgas husten würde, hätte ich definitiv verspannte Zwischenrippenräume. Ganz sicherlich. Ich hätte wahrscheinlich auch einen Muskelkater irgendwo und das würde sich über die Dauer der Zeit sehr negativ auf meinen Körper auswirken. Und umgekehrt kann ich natürlich eine Lungenfunktionseinschränkung haben, wenn ich muskulär so dicht bin, dass ich meine Atmung nur mal sehr flach ausüben kann. Also das Ganze kann ja in beide Richtungen gehen und ich finde es aber ganz schrecklich, auch gerade Richtung Lahmheiten hin. Wir kommen sehr oft irgendwo hin, wo man dann sagen muss, nee, also sorry, das muss erstmal abgeklärt werden, was hier los ist, bevor wir hier in ein Training gehen können. Das Training oder diese Arbeit kann sehr oft super unterstützend wirken. Aber es gibt ganz klare Fälle, wo man als Trainer dann hingehen muss und sagen, nee, da gehen wir jetzt mal nicht rein. Es gibt aber auch sehr viele Fälle, und das sind natürlich eben die, die nach außen getragen werden. Das Pferd war stocklahm, der CTÜ war blockiert, wir haben den CTÜ aufgemacht, wir haben die Strukturen drumherum wieder freigemacht und das Pferd schwebt durch die Bahn. Cool, voll schön, wenn das so ist. Aber daraus darf ich nicht ein System machen. Dass nicht jedes lahme Pferd hat einfach nur einen blockierten CTÜ. Oft ist es auch ein Thema, logisch ja auch. Wenn ich mich jetzt irgendwo verletze, werde ich über die Zeit wahrscheinlich auch eine krasse Fehlhaltung entwickeln, die es auch zu bearbeiten gilt. Wenn ich aber irgendwo eine Sehne entzündet habe, dann muss die halt auch behandelt werden. Wenn ich irgendwo einen verdammt schlechten Hufbearbeitung habe, dann ja, da läuft schon auch eine Faszienbahn rein. Aber die ist gerade nicht, also das ist nicht unser Hauptfokus, sondern das Pferd steht halt leider so bescheiden da, dass es anders bearbeitet gehört. Dann habe ich überhaupt erst eine Chance, übers Training weiterzukommen. Andersrum, wenn ich so schlecht trainiere und dann immer sage, ja, aber der Hufschmied, das ist dann auch ein armes Schwein. So wie ich möchte auch kein Sattler sein. Und ich finde, also das finde ich ein bisschen schade, dass da wieder dann nur entweder oder oft gibt. Nur die eine Richtung, okay, alles ist eine myofasziale Dysfunktion. Oder auch wenn man in manche, gehen wir mal von unserem System weg, das ist ja bei anderen auch so, alles ist eine Frage der falschen Reitweise. Ne? Nur mit, wenn das Pferd so und so und so erhaben und was weiß ich was, dann ist eigentlich alles andere an Themen, das ist alles nur Bauernkrankheiten. Also das ist alles nur, reite richtig, dann geht alles. Ja, Quatsch. Das heißt auch nicht, löst den Unterhals und dann sind alle deine Probleme weg. Ja, es ist schwierig. Es ist nicht ganz so wenig komplex.
Ich habe das bei mir auch in meinem Lebenserfahrung, ich darf jetzt mich schon 40 nennen, auch erlebt, weil ich natürlich hatte die Schulmedizin, habe gedacht, so, und jetzt mache ich sie alle gesund. Ja, dann habe ich angefangen als Tierarzt zu haben, habe gedacht, fuck, so läuft's definitiv nicht. Und dann habe ich gedacht, na, da musst du noch was anderes machen. Na, dann habe ich gedacht, oh, Akupunktur. Ja, also ein Punkt Akupunktur. Ne? Dann liest du natürlich auch das Marketing draußen und dann drückst du einen Punkt und dann machst du Verspannungen weg und keine Ahnung was, kein Klammergang mehr und Husten ist sowieso per se und Haut, alles gesund. So, dann machst du die Akupunkturausbildung, dann merkst du auch wieder, sind immer noch Pferde krank. Also habe ich gedacht, da musst du Trainer noch machen, weil ne, da fehlt hinten der Trainingspart. Dann bist du als Trainer unterwegs und denkst, ach, nee, das war immer noch nicht der goldene Gral. Habe ich Chiro und Physio gemacht und dann denkst du so, dann bin ich irgendwann auf den Trichter gekommen. Ja, es gibt den goldenen Gral leider nicht. Das System ist dynamisch und wir arbeiten mit zwei Lebewesen und das ist immer multifaktoriell und es wird nicht das eine System geben und nicht die eine Methode oder die Behandlung oder das Medikament, was einfach schnippt oder das Futtermittel steht ja, ne? Futtermittel können ja auch alles. Und dann ist einfach, sind alle so Probleme weg. So läuft's ja nicht. Und am Ende.
Du hast mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen, weil du gedacht hast, oh, da ist ja noch einer, der dranhängt.
Genau, da ich hänge ja auch noch mit drin. Und dann habe ich, daran hängt's übrigens am meisten, glaube ich. Weil wer ist immer dabei? Man selber, ja. Also ist leider auch eine scheiß Erkenntnis gewesen. Ja, dass man sich überall mit hinnimmt, in jedes, in jeden Ort, in dem man umzieht, in jeden Job, in dem man reingeht, an jedes Pferd, an das man rangeht und ja auch tatsächlich in jede Systemreitweise Lehre, was man anwendet. Man nimmt sich immer selber mit. Von daher, vielleicht liegt der goldene Gral in uns selbst. Vielleicht ist das unser Abschlussplädoyer.
Wow. Jetzt aber hier. Geil. Also definitiv, ich bin voll dabei und das ist ja auch das Geile, wenn man reinschaut in dieses System, du findest so viele Punkte, die sich ja aus ganz vielen Systemen auch zusammensetzen, weil das unsere, das hört sich jetzt so krass an, aber das ist unsere Lebenserfahrung, das, was du gerade gesagt hast, was du alles gemacht hast und was dann deine Erfahrungen damit waren und wie du es zusammengestückelt hast, wir haben ja nichts anderes gemacht, als das, was du gerade erzählt hast, von 5 Leuten zu nehmen. Und das zusammenzuwerfen und zu schauen, okay, was ist so das, was generalisiert auch am öftersten passiert? Und das ist so lustig, wenn wir zu 5 dann im Pferd dran stehen, machen wir ja auch, dann kommen wir ja ganz oft auch vom 100. ins 1000. und immer noch was Neues. Aber das ist natürlich nicht das, was ich in der Basiseinheit nach außen gebe. Also da passieren so viele Dinge, wo ich sage, ja, das würde ich total unterschreiben. Aber das ist nicht das, was im Gros normalerweise den meisten Leuten die größte Hilfestellung gibt.
Naja. Ja, na, da könnten wir jetzt noch ewig weitermachen. Vielleicht machen wir einfach einmal
2.0.
Im Quartal so ein kleines Sit-In. Anna und Veronika im Schnack. Machen wir so ein Format draus.
Wie läuft es eigentlich bei dir? Was machst du gerade für eine Fortbildung? Wo genau. Hast du wieder gemerkt, dass es fehlt?
finde das eine gute Idee. Darüber können wir mal drüber nachdenken.
Können wir sehr, sehr gerne machen.
Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich für deine Zeit. Und ich bin gespannt an alle Hörer, die da draußen unseren Schnack bis hierhin geschafft haben. Schreibt uns gerne mal an, wie es euch gefallen hat, was euch noch interessieren würde, worüber wir so quatschen könnten. Und dann können wir uns freuen wir uns auf eure Rückmeldung zu unserem kleinen Pläuschen hier. Macht's gut, Anna.
Tschüss, Baba.